Meine Damen und Herren, ich bin beeindruckt, wie viele es sind, die der Einladung gefolgt sind. Ich freue mich auf die Diskussion mit Ihnen, aber vorher zum Einstieg natürlich die Informationen, über die wir uns anschließend unterhalten werden. Unsichere Jugend. Was gefährdet junge Menschen? Na, da fällt uns allen etwas ein. Drogen, Alkohol, Selbstmordgefahr. Drogentote wird immer wieder berichtet. Aber eben auch, dass sie in Karrieren abweichenden Verhaltens geraten und daraus nicht mehr rausfinden, dass sie schließlich deswegen auch ins Gefängnis geraten, mit seinen Rückfallquoten von gerade bei den jungen Menschen um die 80% nicht gerade viel erfolgversprechend. Das soll mein Thema sein, aber natürlich auch das, was angesprochen wurde, die Leistungskrise, mit der wir uns seit vielen Jahren intensiv beschäftigen. Die Basis meiner Ausführungen sind Befragungen, sind Intensivforschung mit Einzelnen. Die letzte Befragung ist gerade abgeschlossen. Wir hatten 10.000 Jugendliche in Niedersachsen erfassen können, repräsentativ für die Gruppe der 14- bis 16-Jährigen. Und das Tolle ist, das Land Niedersachsen finanziert uns, dass wir alle zwei Jahre an denselben Orten, in denselben Klassenräumen wieder 10.000 befragen können. Wir werden also eine Art Shell-Studie des Nordens sein, mit allerdings wesentlich mehr Beteiligten. Bei der Shell-Studie sind es immer nur so 2.000 bis 3.000, bei uns sind es immer 10.000. Dadurch kann man nicht nur Einstellungen erfassen, sondern eben auch Verhaltensweisen, um die es uns geht. Beispiel, weil das gerade aktuell ist. Gestern Abend sah ich eine wirklich gut gemachte Sendung im Bayerischen Fernsehen über Antisemitismus heute. Und da machten die mit Recht darauf aufmerksam, dass bei den muslimischen Jugendlichen hier besondere Gefahren herrschen. Wie erforschen wir das? Ganz simpel. Wir haben diesen 10.000 niedersächsischen Jugendlichen die Frage gestellt, stell dir mal vor, du kriegst einen neuen Nachbarn in der Nachbarwohnung. Und das könnte alles Mögliche sein. Ein Schwede, ein Schwarzafrikaner, einer aus dem arabischen Land oder ein Mensch, der den Sinti und Roma angehört. Es könnte auch ein Homosexueller sein oder ein Jude oder ein Italiener. Und zu jedem konnten sie ankreuzen, -4, um Gottes Willen, auf keinen Fall den, oder +4 und natürlich abgestuft dazwischen. Ich wäre begeistert. Wen wollen die Deutschen am liebsten? Einen Schweden. Und wen überhaupt nicht? Um Gottes Willen, keinen Türken. Und die Türken? Am liebsten einen Deutschen. Und am wenigsten gerne einen Juden oder einen Homosexuellen. Spannend, was da so rauskommt. Das ist heute nicht mein Thema, es sollte nur ein Beispiel sein, mit welchen trickreichen Fragen man erstaunlich viel ermitteln kann. Auch Bedrohliches, denn von den männlichen, aus dem islamischen Kulturkreis kommenden Jugendlichen sind es immerhin 38%, die sagen, um Gottes Willen, keinen Juden. Von den Deutschen sind es nur im Vergleich dann nur 11,5% und von den asiatischen Jugendlichen nur 4%, die auf Gottes Willen keinen Juden wollen. Aber die große Mehrheit der Asiaten freut sich über Juden und das Spannende ist, türkische Mädchen auch. Die sind völlig anders als die Jungen und das wird uns vielleicht noch ein bisschen im Laufe des Abends beschäftigen. Doch nun zu diesen Gefährdungen. Ich beginne mal mit dem Thema Kriminalität. Wie hat sich denn das so entwickelt? Stimmt denn diese Hypothese? Ja, die Fälle mögen ja leicht rückläufig sein, der schweren Gewalt von Jugendlichen, aber die Brutalität im Einzelfall ist dramatisch gewachsen. Ich bin nun fast 70, seit 40 Jahren im Bereich der Kriminologie tätig. Diesen Ausspruch, oft aus dem Mund von Polizeigewerkschaftlern, kenne ich seit 40 Jahren. Schon immer behaupten die, früher war man anständig und hat den, der am Boden lag, dann in Ruhe gelassen. Aber heutzutage sind die Kerle sowas von brutal. Und jede Generation von Polizeigewerkschaften behauptet das von Neuem. Es ist wie ein Rosenkranz beten. Ich will mich in die Situation von Polizeigewerkschaften versetzen. Die müssen ja kämpfen, dass die Planstellen nicht gekürzt werden. Und da bin ich auf ihrer Seite. Ich werde später noch dazu kommen, wie wichtig es ist, dass man eine starke Polizei hat. Die Abschreckung durch harte Strafen bringt nämlich gar nichts. Die Abschreckung läuft nur über das Risiko des Erwischtwerdens. Wer glaubt, die Bullen kriegen mich nicht, der macht alles Mögliche. Wer aber glaubt, das Risiko des Erwischtwerdens ist hoch, der lässt dann besser. Wir haben empirische Belege dafür. Vor 15 Jahren, 10 Jahren hatten wir eine Anzeigequote bei Raub von in Niedersachsen, in Hannover, in anderen Orten, wo wir das erforscht hatten, von nur so 30-40%. Das heißt, die große Mehrheit der Raubtäter konnte hoffen, dass sie damit locker davonkommt und kein Risiko hat. Aber dann stieg die Anzeigebereitschaft dank engagierter polizeilicher Arbeit in den Schulklassen, in den Schulversammlungen von Schülern, wo sie gesagt haben, lasst euch das nicht gefallen, wir sind auf eurer Seite und wir sorgen dafür, dass der Täter seine verdiente Strafe bekommt. Und wenn ihr ängstlich seid und nicht anzeigt, ist es eine Ermutigung für die, weil sie ja erfolgreich das Geld, das Handy oder was immer sie dir weggenommen haben, dann haben und dann Erfolg bringt einen dazu, dass man weitermacht. Dadurch ist die Anzeigequote dramatisch gestiegen auf über 60% und der Raub unter Jugendlichen ist dort, wo das geschehen ist, dramatisch gesunken, weil die natürlich lernen. Jetzt ist ja in der Regel damit zu rechnen, dass man sich verantworten muss vor der Polizei, dann auch vor Gericht. Ja, dann lasse ich es besser. Tüchtige Polizei ist das A und O der Abschreckung, nicht die harten Strafen. Die spielen keine Rolle. Natürlich muss was Unangenehmes folgen, aber es ist für Jugendliche unangenehm genug, wenn sie mit den Eltern gemeinsam, die müssen ja da dabei sein, zu einer polizeilichen Vernehmung gehen müssen oder gar in U-Haft kommen und dann mit allen möglichen Ängsten bewaffnet in diese Gerichtssaal rein müssen, wo dann verhandelt wird, was sie kriegen. Nein, das ist alles schon äußerst abschreckend, aber Voraussetzung, dass man erwischt wird. Also, ich habe nichts dagegen, dass die Polizei für dieses Ziel kämpft, aber die Methoden dabei, da sollte sie sich nicht so vergaloppieren. Warum sage ich so deutlich, dass sie da auf dem falschen Kurs liegt? Schauen wir uns die nüchternen Zahlen an. Das Schlimmste, was einem passieren kann, sind Tötungsdelikte. Also wenn das Zusammentreten eines am Boden liegenden Menschen nicht nur als Körperverletzung, gefährliche Körperverletzung gewertet wird, sondern als vorsätzlicher Tötungsversuch oder leider auch mal vollendete Tötung. Wie in München, als die drei deutschen Jugendlichen diesen engagierten Mann getötet haben, der sich da in der Straßenbahn für Kinder eingesetzt hatte, die sie berauben wollten. Also, Tötungsdelikte Jugendlicher. Fakt ist, sie haben pro 100.000 14- bis 21-Jährige um 43% abgenommen seit der Wiedervereinigung. Und gerade hier gibt es wenig Dunkelfeld. Das ist relativ konstant. Tötungsdelikte werden bei uns mit etwa 95% Wahrscheinlichkeit aufgeklärt. Also von daher sind das sehr sichere Daten. Und deswegen Zweifel an dieser These. Aber jede Zweifel verschwinden im Übrigen, wenn wir uns dann einen Bereich anschauen, der ist ohne Dunkelfeld. Sie hatten es ja schon angesprochen. Wenn in der Schule jemand so zusammengeschlagen wird, dass eine Arztrechnung entsteht, geht diese Rechnung nicht an die Krankenkasse als Individualereignis, sondern jeder Schüler ist ja versichert auf dem Schulgelände, sie geht an den kommunalen Unfallversicherer. Und die zahlen dann die Rechnung des Arztes, ambulant oder des Krankenhauses, wenn einer sogar so massiv zusammengeschlagen worden ist, dass er im Krankenhaus gelandet ist. Und was sagen uns die Zahlen? Der Höhepunkt der schulischen Gewalt war 1997 und seitdem haben wir bei den ambulanten Rechnungen, also bei den ambulanten Ereignissen, die ambulant ärztlich betreut werden konnten und wo das ausreichend war, einen Rückgang um 38% und bei denen, die krankenhausreif geschlagen wurden, pro 1000 Schüler einen Rückgang um 56%, um mehr als die Hälfte. Die gefährlichen Körperverletzungen, die zu Recht diesen Namen tragen, weil man mit Keulen zusammengeschlagen wird, weil ein Messer eingesetzt wird, weil sich mehrere auf einen stürzen. Diese gefährlichen Körperverletzungen Jugendlicher haben seit den letzten 5 Jahren, also seit, ich muss immer dann, bei 5 Jahren geht es bis 2012, 2013, haben wir noch keine Zahlen, also haben seit 2007 um 27% abgenommen. Insgesamt die Jugendgewalt seit 2007 um ein Drittel rückläufig. Es stimmt einfach nicht, dass die Jugendlichen in diesem Bereich immer brutaler und immer schlimmer werden. Aber unsere Wahrnehmung hat sich gewandelt. Warum? Aus einem guten Grund. Ich kritisiere nicht die Medien, die intensiver als je zuvor sich um die Opfer kümmern. Das ist richtig so. Es ist falsch, wie früher, immer nur auf die Täter zu starren und die Opfer links liegen zu lassen und die gar nicht ernsthaft zu beachten. Auch die Wissenschaft hat sich hier gewandelt. In den 90er Jahren hat es begonnen, in den letzten 10, 15 Jahren hat es sich intensiv verstärkt. Die Opfer sind stärker denn je wahrgenommen worden, ermutigt worden und tun auch das, was wir von ihnen erhoffen, Anzeigen. Beispiel sexueller Missbrauch, Anzeigequote von früher im Durchschnitt 12%, inzwischen bei 36%. Warum? Weil die Opfer betreuenden Gruppen, Verbände, exzellente Arbeit leisten, weil die Polizei ermutigt und, aus einem Grund, den ich noch darstellen werde, die Menschen heute mehr Mut haben als vor 10 oder 20 Jahren. Das heißt, die Sichtbarkeit der Gewalt ist gestiegen, der Eisberg schaut weiter aus dem Wasser raus, das Dunkelfeld wird kleiner, das Hellfeld hat sich erhöht. Fakt ist also, wir haben einen deutlichen Rückgang der Jugendgewalt, gerade in den allerschlimmsten Bereichen des Tötens oder des Krankenhausreifschlagens. Unsere Wahrnehmung kommt aber da nicht hinterher. Unsere gefühlte Kriminalitätstemperatur unterstellt das Gegenteil, weil die Medien intensiver als jemals zuvor über solche Geschichten berichten. Am schlimmsten ist das Missverhältnis von Wirklichkeit und Berichterstattung im Bereich des Sexualmordes. Da haben wir den stärksten Rückgang überhaupt. Da hatten wir in den 70er Jahren noch pro Jahr in Deutschland so um die 40, 50 Fälle und jetzt sind wir bei 4 bis 10, manchmal nur 3 bis 4 Fälle pro Jahr in Deutschland. Dramatischer Rückgang. Auch hier das Dunkelfeld, immer dasselbe. Aber die Berichterstattung über den einzelnen Sexualmord hat sich in den Fernsehmedien bei den privaten Sendern etwa versechsfacht und bei den öffentlich-rechtlichen auch etwa verdreifacht. Und wenn wir dann, was wir regelmäßig tun, die gefühlte Kriminalitätstemperatur von Menschen erfragen, im Augenblick, einer von Ihnen könnte oder zwei oder drei von Ihnen könnten gerade einen Fragebogen von uns bekommen haben. Vor 10 Jahren waren es so viele Sexualmorde in Deutschland oder Morde überhaupt. Was glauben Sie, wie viel waren es im Jahr 2013? Und dann schätzen die Menschen, wir haben es schon dreimal gemacht, sie schätzen beim Sexualmord das 3- bis 4-fache des Realen. Da ist die Verschätzung am schlimmsten, weil die Medien hier am intensivsten eingestiegen sind. Über den einzelnen Fall so viel intensiver berichten wie früher. Und dann werden wir ein Opfer dieser neuen Zuwendung für die Opfer. Wir werden ein Opfer in unseren falschen Wahrnehmungen. Und die Menschen, die glauben, alles wird schlimmer, sind dann leider auch für eine Verschärfung des Strafrechts, weil sie glauben, nur das hilft uns. Wir müssen ein Bollwerk der Abschreckung gegen das Böse errichten, obwohl das Böse real immer mehr abnimmt. Eine der Fragen, die wir jetzt in dem Fragebogen gestellt haben, ist auch zum Beispiel Schusswaffentötungen. Wir hatten nämlich Mitte der 90er Jahre davon 632 in Deutschland. Und im vorletzten Jahr, 2012, 139. Von 632 auf 139 zurückgegangen. Kaum jemand schätzt so etwas. Oder dass die Tötungsdelikte insgesamt seit 2000 um ein Drittel rückläufig sind. Das glauben Sie alle nicht, weil die Medien Ihnen einen anderen Eindruck vermitteln. Also lösen Sie sich davon. Im Übrigen würde ich noch was anmerken, wer primär nur die Privatsender schaut, ist selber schuld. Denn dessen Weltbild verzerrt sich nochmal ganz dramatisch, weil die viel mehr, die sind ja auf Einschaltquoten angewiesen, viel mehr Dramatisieren des Bösen betreiben als die Öffentlich-Rechtlichen, die das nicht so nötig haben, weil sie nicht abhängig sind. Ganz so abhängig, sind auch abhängig, aber nicht ganz so wie die Privaten von den Einschaltquoten. Wie sieht es aber mit den anderen Bedrohungen aus? Wir haben ich habe ja erwähnt, das Radikalste, was Eltern fürchten, ist natürlich der Drogentod, dass sich jemand den letzten Schuss gesetzt hat. Und da haben wir eine Halbierung der Zahlen seit 2000. Oder Selbstmord. Wir haben seit 2000 einen Rückgang des Selbstmords pro 100.000 Jugendliche um 37%. Das heißt, nicht nur die Fremddestruktion nimmt dramatisch ab. Nein, auch die Selbstdestruktion nimmt ab. Und das ist ja dann schon radikal, dass in allen Bereichen die unsichere Jugend, die angeblich so gefährdet ist, sich selbst weniger gefährdet und auch andere weniger gefährdet. Woher kommt das? Denn nur wenn wir das verstehen, können wir dann auch gute Präventionsideen entwickeln. Gibt es denn gar nichts, will ich noch ergänzend fragen, wo wir besorgt sein müssen? Natürlich gibt es das. Wir haben zum Beispiel einen Anstieg des Cybermobbing. Und das ist durchaus ernst zu nehmen. Ich will es an einem Beispiel, weil wir da gerade Forschung machen, und da haben wir im Vorfeld mit Kindern und Jugendlichen offene Gespräche in Schulklassen geführt und auch Einzelgespräche geführt und uns um Fälle gekümmert, um einen guten Fragebogen erarbeiten zu können, der jetzt gerade eingesetzt wird mit 4.000 Kindern in Hannover und Umgebung. Und da ist einer der schlimmsten Fälle der eines Mädchens. Sie hat sehr viel Babyspeck. Sie fühlt sich unglücklich. Und in alten Zeiten, bevor dieses Cybermobbing so richtig sich breit gemacht hat, da hätte sie vielleicht erlebt, dass einer zu ihr irgendwas sagt, du bist eine fette Nudel oder irgend sowas. Und er hätte sich geschämt und geärgert. Und wenn er das laut sagt und andere lachen darüber, dann wäre sie doppelt beschämt gewesen. Aber es wäre im kleinen Kreis der Klasse, des Schulhofs gewesen, der da zuhört. Aber was ist diesem Mädchen real passiert in Hannover? Im Sommer letzten Jahres, dass drei Kerle sie als Opfer auserkoren hatten und dann haben sie sich verabredet. Einer kam von hinten und hielt ihr die Arme fest. Der zweite riss ihr das T-Shirt hoch und man sah ihren dicken Bauch und ihren kindlichen Körper, unglaublich fett. Und der dritte machte das Bild. Und dieses Bild kam ins Internet. Und das Mädchen war so getroffen, als sie sich selber im Internet sah. Ängstlich hat sie geguckt, sie ahnte schon, dass das auf sie zukommt. Sie war so entsetzt, dass sie nicht mehr aus ihrem Entsetzen herausgefunden hat. Sie hat keinen Tag mehr diese Schule besucht. Und es brauchte ein Vierteljahr des geduldigen Therapierens, bis sie wieder in der Lage war, überhaupt eine Schule zu besuchen. Also da hat sich etwas breit gemacht, wo wir neue Formen der Sensibilisierung brauchen, wo wir die Schulen in die Lage versetzen müssen, dieses in den Griff zu kriegen. Ich habe großes Vertrauen, dass das auch gelingen wird, so wie die andere Schulgewalt radikal gesunken ist. Wenn Sie wollen, können wir in der Diskussion darauf nochmal zurückkommen. Also ich bin nicht der Meinung, dass alles immer besser wird von alleine. Nein, nein. Es gibt doch Dinge, die schlimmer werden. Warum? Gerade dieses Cybermobbing ist ja sowas aus der Ferne angreifen. Man hat nicht das Unrechtsbewusstsein wie bei dem direkten, konfrontativen Aggressionsakt. Das ist wie der Mensch, der ferngelenkt eine dieser modernen Kampfmaschinen, die Drohnen lenkt und gar nicht mehr sieht, was er anrichtet. Und so sitzt man dann am Computer mit ein paar Mausklicks, hat man ein böses Foto für die Allgemeinheit. Die Hemmungen sind abgebaut und die technische Verfügbarkeit dieser Möglichkeiten verführt. Und von daher bedarf es schon einer intensiven Debatte, wie kriegen wir das wieder in den Griff? Was müssen wir tun, damit die Kinder diesen Blödsinn aufhören, der so unglaublich destruktiv ist? Aber es gibt einen zweiten Bereich, der bedrohlich ist. All das, was ich Ihnen erzählt habe, diese Dinge, dass es besser wird, betreffen nämlich eine Gruppe besonders stark und eine Gruppe weniger. Die Jungen sind immer weniger beteiligt. Beim Rückgang des Selbstmords sind sie auch beteiligt, aber nicht so stark. Und beim Rückgang der Jugendgewalt ist scheinbar die Mädchengeschichte mal anders laufend, stimmt aber nicht. Die Anzeigebereitschaft gegenüber Mädchen hat sich drastisch erhöht. Und dadurch ist der falsche Eindruck entstanden, weil das Sichtbare ja nur in der Statistik auftaucht, dass die Mädchengewalt gestiegen sei. Aus der Dunkelfeldforschung wissen wir ganz genau, nein, es hat sich nur die Anzeigebereitschaft gegenüber Mädchen atypisch stärker erhöht als die gegenüber Jungen. Tatsächlich ist die Mädchengewalt stärker rückläufig als die der Jungen. Der wichtigste Bereich ist freilich ein ganz anderer. Die Leistungen. 1990 war alles noch in Butter. Wir hatten gleich viel männliche und weibliche Abiturienten. 50-50. Aber dann sinkt es bei den Männern von 50 auf von 100 Abiturienten nur noch 44, zeitweise sogar nur 43%. Und die Mädchen haben die Führung übernommen, 30.000 mehr weibliche Abiturienten als männliche. Beim Sitzenbleiben freilich haben wir inzwischen eine Dominanz der Jungen von 61 zu 39 und beim Schulabbrechen auch. Anfang der 90er Jahre war hier noch kein Gleichstand, aber doch waren Jungen und Mädchen dicht beieinander und jetzt meilenweit voneinander entfernt. Beim Spitzenabitur besser als 1,5, wo man dann auch Medizin studieren darf oder Psychologie oder irgendwas Hochprozentiges im Bereich von Naturwissenschaften, wo es auch Spitzenleistungen braucht, Mathematik und ähnliche begehrte Fächer. Da dominieren die Mädchen noch stärker. Von 100, die das Abitur mit so einer Glanznote absolvieren, 61%, 62%, 60%, je nach Bundesland, weiblich, mit dem Ergebnis, bei den Medizinstudenten dominieren die Frauen im ersten Semester heute mit 67%. Man macht sich Sorgen um diesen Berufsstand, weil manche konservative Mediziner glauben, die Frauen können das nicht so richtig, das Operieren. Also ich habe mal so einen Vortrag halten dürfen beim Jahrestagung der deutschen Chirurgen. Da habe ich die Matsche-Ecke der Medizin kennengelernt. Das sind kernige Gestalten, die sagen, das können nur wir. Entscheiden, schneiden, schneiden, schneiden. Das ist männliche Aufgabe. Die Frauen sollen Internistinnen werden, da können sie stundenlang debattieren über einen Befund. Das können wir nicht. Wir müssen, wenn wir Unfallchirurgen sind, entscheiden und schneiden. Habe ich alles begriffen, als ich mit denen redete. Wie es wirklich bei denen läuft, habe ich auch begriffen am Ende meines Vortrags. Dann durfte ich nämlich feierlich zum Festessen gehen. Und was gönnten sich diese 90% männliche Teilnehmerschaft des Kongresses? Zum Nachtisch 40 nackte Frauen, ein bisschen bekleidet, so mit hier ein bisschen und da unten ein bisschen. Federboas auf dem Kopf, südamerikanische Tänzerinnen, die wilde, erotische Sachen vollführten. Das war der Nachtisch der Macho-Welt der Medizin. Aber das Ernste an dem Ganzen ist, ich konnte Ihnen ja keine Rettung versprechen, weil wir eben sehen, dass die Jungen wirklich in der Krise sitzen. Damit will ich mich ein bisschen länger aufhalten. Jungen in der Krise. Wir haben sehr viel Forschung betrieben, woran das liegt. Angesprochen wurde bereits, dass die Medien hier einen entscheidenden Faktor spielen. In aller Kürze das Wichtigste. Beim Fernsehen sind Jungen und Mädchen etwa gleich. Beides geht ein bisschen nach unten. Beim Chatten, die Mädchen ein bisschen mehr kommunizieren im Internet. Aber beim Computerspielen, die Jungen klar dominierend, die Mädchen im Durchschnitt pro Tag im Alter von 15 mit so etwa 45 bis 50 Minuten und die Jungen knapp 2,5 Stunden. Oder schauen wir uns die Intensivspieler an, die 4,5 Stunden pro Tag spielen. 4% der Mädchen gegen 16% der Jungen. Schauen wir uns die an, die in suchtartige Spielen geraten, die gar nicht mehr aufhören können, denen das Spielen wichtiger ist als alles andere, die in Entzugserscheinungen, richtige psychische Leidenserscheinungen geraten, wenn die Eltern, gemein wie sie sind, im Urlaub ein Hotel buchen, wo man kein Internet hat. Dann lernen sie ihren Sohn mal von seiner rauen Seite kennen. Also dieses Phänomen des suchtartig Spielens, 8% der Jungen gegen 0,8% der Mädchen, das Zehnfache. Da haben wir dann wirklich die Leistungsbremse identifiziert. Wir haben festgestellt, je mehr Zeit die Kinder mit Computerspielen bringen und je brutaler die Inhalte sind, umso schlechter sind die Noten. Das Letztere ist besonders spannend, das spielt auch eine Rolle. Kleines Beispiel dazu, wie man das erforscht. Chicago, ein kluger Kollege, lädt Menschen kostenlos ins Kino. Und er verrät nicht, wie, aber sie können 10 Freikarten gewinnen. Und sie werden aufgeteilt. A bis K, linkes Kino, L bis Z, rechtes Kino. Und dann sitzt man erwartungsfroh da und es geht mit Werbung los und wie immer. Und dann kommt endlich der Film. Linkes Kino, Liebesfilm. Einer, den man auch dreimal sehen kann. Pretty Woman. Und mit Richard Gere und, wie heißt sie wieder, die tolle Frau? Julia Roberts in der Hauptrolle. Und im Rechten ein brutaler Actionfilm. Und komischerweise, alle 10 Minuten ungefähr, kommt wieder eine Unterbrechung durch Werbung, als ob es privates Fernsehen wäre. Am Ende der Professor auf der Bühne und sagt, oh, jetzt kommt die Sache, wie ihr die 10 Freikarten gewinnen könnt. Langt mal unter euren Sitz, da findet ihr einen Zettel und einen Bleistift. Obendrauf bitte Name und Adresse, damit wir die Freikarten zustellen können. Und jetzt schreibt ihr bitte alle Werbungen auf, die ihr in Erinnerung habt. Und wo gehen die Freikarten hin? Naja, klar. zu dem harmlosen Liebesfilm. Und wenn ich diskutiere mit Jugendlichen, sagen die, na klar, ist doch logisch, warum das so ist. In so einem brutalen Film hat man doch kein Auge frei für die Werbung. Da ist man total gebannt und das stört nur. In so einem vor sich hin plätschernden Liebesfilm, da kann man sich erfreuen über das, was die Werbung an Action bietet. Und das ist ja heutzutage viel spannender als die Liebesfilme und so. Und die coolen Jungs wissen ganz genau, dass das dann so laufen muss. Das Spannende ist aber was anderes. Die Werbung, die vorher gezeigt wird, wird hier mehr vergessen als dort. Das ist interessant, dass die Wucht, die emotionale Wucht der Bilder, das verdrängt, was man vorher in den Kopf gekriegt hat. Also wenn man eifrig lernt und die eine Gruppe geht dann zum Fußballspielen nach dem Lernen und die andere Gruppe geht ran an den Computer und spielt super brutale Inhalte, dann ist die zweite Gruppe benachteiligt am nächsten Tag in der schulischen Prüfung, weil sie das flüchtig Gelernte, was noch nicht so richtig im Langzeitgedächtnis angekommen ist, da braucht es etwa 12 bis 16 Stunden für diesen Wandel von der normalen Kurzzeiterinnerung auf die Festplatte unseres Kopfes, wo es dann sicher ist. Diese 12 bis 16 Stunden sind aber eine gefährliche Zeit. Wenn da emotionale Großereignisse passieren, vergisst man das Vorhergelernte schnell wieder. Die Wucht der Emotionen prägt das Gedächtnis. Und weil das so ist, sind da die Jungen besonders benachteiligt. Manche sagen, ja, Herr Pfeiffer, habe ich begriffen, aber wenn ich es andersrum mache, wenn ich erst Computerspiele und dann lerne, müsste doch alles gut gehen. Dazu haben wir ein Experiment gemacht. 5 Gruppen identisch zusammengesetzt. Die erste Gruppe darf Fußball spielen, bis zur totalen Erschöpfung. Die zweite Gruppe darf Rosamunde Pilcher gucken. Die dritte Gruppe darf Sims spielen, so ein harmloses Mädchenspiel am Computer. Die vierte Gruppe einen brutalen Actionfilm. Die fünfte Gruppe ein super brutales Computerspiel. Anschließend kriegen alle dasselbe, nämlich 20 Matheaufgaben und wer sie fehlerlos löst, kriegt 10 Freikarten fürs Kino. Und was zeigt sich? Die brutalen Computerspieler schaffen gerade mal 10 von 20 möglichen Punkten. Die brutalen Filmegucker immerhin 12,5. Die Sims-Spieler 13. Rosamunde, Respekt, 14 Punkte. Aber die Sportler 15. Das ist doch toll. Und warum? Die Kinder, wenn ich mit denen diskutiere, wissen es. Weil jemand, der gerade mächtig sich körperlich ausgepowert hat, natürlich dann rot im Gesicht ist. Und was bedeutet das? Er hat Blut im Kopf. Und was bedeutet das wieder? Sauerstoff kommt in den Kopf und Sauerstoff brauchen wir zum Denken. Das kriegen die Kinder selber raus. Was sie nicht wissen, ist viel wichtiger. Das muss man ihnen in der Schule erzählen, damit sie freiwillig mit dem Fahrrad zur Schule fahren. Warum? Körperliche Bewegung fördert das, was uns gescheit macht, nämlich die Vernetzung der Synapsen im Kopf. Und das auch aktives Musizieren im Übrigen wäre auch eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung. Das passive Sitzen hinter dem Computer fördert nichts dergleichen. Es fördert, dass man besonders befähigt wird, mit dem Daumen sehr schnell zu reagieren, als ob man das für seinen Lebensberuf dann unbedingt braucht. Vielleicht als Broker, dass man da ganz besonders schnell ist, wenn es dann um das Entscheiden für Aktien geht oder weiß ich, angeblich ist es da hilfreich, diese technischen, manuellen Fähigkeiten zu haben, aber ansonsten benachteiligt es nur. Zurück also zu den Erklärungen, die Jungen sitzen da in der Falle, benachteiligen sich. Aber damit bin ich ja noch nicht, das habe ich jetzt nur die Gefährdungen dargestellt. Und jetzt kommt ja das Entscheidende. Warum haben wir denn in letzter Zeit all diese erfreulichen Entwicklungen? Habe ich noch nicht erzählt. Der radikale Wandel ist in den Familien gewesen. Vor mehr als 20 Jahren, 1992, durften wir erstmals mit Geldern der Bundesregierung 10.000 Menschen dazu fragen, wie es eigentlich so war mit Mama und Papa in der Kindheit. Damals hatten wir auch 70-Jährige mit drin. Das heißt, die Kindheitsdinge, die uns berichtet wurden, stammen von den 20er, 30er Jahren bis in die Gegenwart. Jetzt haben wir gerade nochmal 10.000 befragen können, 11.500 sogar, weil wir auch Russen und Türken mit einbeziehen konnten beim letzten Mal. Und da haben wir wieder gefragt, und wie war es so in der Kindheit? Wir wissen also jetzt über Jahrzehnte, von den 20er, 30er Jahren bis in die Gegenwart, wie viel Kinder von ihren Eltern geschlagen worden sind, wie viel Liebe sie erfahren haben. Liebe haben wir gemessen auf dreifache Weise. Erstens in Arm nehmen, schmusen mit Mama und Papa. Zweitens gelobt werden von Mama oder Papa. Drittens getröstet werden, wenn man weint. Die drei Formen von Zuwendung. Und das in der Quantität. Täglich oder selten oder nie oder weiß ich wie oft. Also sie hatten Abstufungsmöglichkeiten. Und das Spannende ist, wir haben einen dramatischen Rückgang des Schlagens. Massives Schlagen in den 30er Jahren 26%. Nur 15% völlig gewaltfrei. 85% sind geschlagen worden. Leichte Schläge, heftige Schläge, massives geprügelt werden. 1992 war der Anteil immerhin gewachsen. Die gewaltfrei erzogen worden sind von 15 auf 26. Aber heute bundesweit bei der Gesamtbevölkerung 52, das Doppelte, und bei den Jugendlichen 63%. Bei den jetzigen habe ich die Ergebnisse noch nicht. Ich schätze, wir sind jetzt wahrscheinlich zwischen 66% und 70%, die völlig gewaltfrei erzogen werden. Hat aber eine spannende Wirkung. Aus der Forschung wissen wir eines, gesichert: gewaltfreie Erziehung fördert den aufrechten Gang. Fördert den Mut, Anzeige zu erstatten. Warum haben wir denn diesen ungeheuren Anstieg der Anzeigebereitschaft bei sexuellen Missbrauchsopfern? Deswegen, weil sie als Kinder stärker gemacht werden, weil sie nicht untertan werden ihrer Eltern, weil die Eltern Respekt ihnen gegenüber bekunden. Das ist das Zauberwort. Es gibt eine wunderbare Forschung über Judenretter. Was waren denn das für erstaunliche Menschen, die es gewagt haben, im Dritten Reich unter Inkaufnahme von Gefahren in den besetzten Gebieten oder in Deutschland selber Juden zu retten? Da kam das raus. Judenretter sind Menschen, die gar nicht oder höchst selten geschlagen worden sind. Zweitens Menschen, die sehr viel Liebe der Eltern abbekommen haben. Und ein drittes dazu, die erfahren haben, dass Eltern sich auch liebevoll um andere Menschen in Not kümmern. Es gibt eine soziale Vererbung der Nächstenliebe über das tolle Vorbild der Eltern. Liebe fördert Empathie. Und der dritte Punkt: besonders intensiv sind diese Überzeugungen in den Menschen. Da habe ich immer meine Studenten gefragt: Was glaubt ihr denn, wer hat in den Familien der Judenretter dominiert, die Mutter oder der Vater? Die Mehrheit sagte die Mutter. Eine kleinere Gruppe sagte vielleicht doch der Vater. Und eine ganz kleine Gruppe sagte wahrscheinlich weder noch. Und die hatten natürlich recht. Wenn die Eltern miteinander respektvoll umgehen, wenn sie Konflikte haben, wenn sich nicht die Faust durchsetzt oder wer zahlt, schafft an, sondern das Argument. Am Abend schimpft man noch rum, am nächsten Morgen sagt man: Liebe Frau, tut mir leid, gestern Abend war ich schlecht drauf, von der Arbeit frustriert nach Hause gekommen, da habe ich mich falsch verhalten, in Gegenwart der Kinder wohlgemerkt, es tut mir leid. Und sie nimmt ihn in den Arm und sagt: Ist doch klar, ich habe es doch gemerkt, du warst im Stress. Wenn die Kinder so etwas erleben, wenn sie das mit sich erleben, dass die Eltern auch ihre Argumente respektvoll behandeln und sagen: Kinder, gestern Abend waren wir noch völlig dagegen, wir haben heute Morgen beim Aufwachen nochmal drüber nachgedacht, ihr habt recht. Wenn das Argument sich durchsetzt, wenn die Werte sich durchsetzen, so entsteht Überzeugung, was richtig und falsch ist. Und diese Art von Erziehung ist gestiegen in Deutschland. Warum eigentlich? Es gibt eine großartige Person, die das alles in Gang gebracht hat. Mehr als alle anderen Menschen auf der Welt. Sie hat unglaubliche Wirkung international erzielt. Zuerst in ihrem eigenen Land. Sie hat zu Recht 1979 den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen. Astrid Lindgren. Sie hat 1979, 78, sie hat schon früher begonnen, ihre Politiker davon überzeugt, dass Schweden das erste Land der Welt sein sollte, das das elterliche Züchtigungsrecht abschafft. Vorher durften schon die Lehrer nicht prügeln, 20 Jahre vorher, aber jetzt endlich auch die Eltern. Und wie hat sie geschafft, dass alle es begreifen? Sie hat die schwedische Milchindustrie davon überzeugt, dass zum 1. Januar 1979 auf jeder Milchflasche draufstand: In Schweden ist jegliches Schlagen von Kindern durch die Eltern verboten. Jeder, der lesen konnte, ab 6 Jahren aufwärts, hat es begriffen. Papa, das darfst du nicht, steht hier. Papa hat es ja selber gelesen. So verbreitete sich die Diskussion, was richtig und falsch ist, über die Kindererziehung, über das ganze Land. Und heute ist Schweden das Land pro 100.000 Menschen mit der niedrigsten Zahl von Strafgefangenen. Hat den besten Sozialstaat der Welt. Und noch etwas ist ganz spannend. Es gibt eine internationale Forschung über die Ausbreitung von zwischenmenschlichem Vertrauen und Toleranz. Welche Länder schneiden am besten ab? Schweden, Finnland, Dänemark und Norwegen. Die vier Länder, die als erste weltweit das elterliche Züchtigungsrecht abgeschafft haben. Das ist zivilisatorisch gesehen der Durchbruch. Es ist von durchschlagender Wirkung. Nichts verändert die Welt mehr, als wenn das gelingt. Es hat begonnen, ganz schlimm. Wir hatten früher noch eine Welt, in der aus der Bibel zitierend gesagt wurde, wer seine Rute schont, der hasst seinen Sohn, wer ihn aber lieb hat, der züchtigt ihn bei Zeiten. Oder im mittelalterlichen Frankreich sagte die Kirche, besser schlägst du dein Kind, wenn es noch klein ist, als dass du es als Erwachsenen hängen siehst. Das heißt, es gab einen Glaube an die angeborene Verderbtheit des Menschen. Ein schrecklicher Blödsinn. Dieses ganze Erbsünde-Geschwätz kann ich nicht hören. Es wird glatt widerlegt durch das, was die moderne Hirnforschung sagt. Natürlich haben wir alle das Potenzial, aggressiv zu werden. Das brauchen wir zum Überleben. Aber es ist nicht so, was Freud gesagt hat, dass wir einen angeborenen Trieb zur Aggression hätten. Nein, die moderne Forschung weiß ganz genau, dass die Aggression dann kommt, wenn wir verletzt werden, wenn wir Schmerzen zugefügt bekommen, wenn wir bedroht werden von Ausgrenzung, von Vereinzelung, wenn wir Angst haben. Dann schlagen wir zurück. Aber wenn das nicht passiert, dann werden wir friedliche Menschen. Und von daher haben die Aufklärer recht, wie John Locke, der sagte, von der Rute habe ich bisher keine andere Wirkung gesehen, als dass sie Kinder zu Kriechern oder zu immer verstockteren Bösewichtern macht. Das war Montaigne, nicht Locke. Locke sagte wenig später, Gedanken über Erziehung. Er sagte, Kinder sind wie weißes Papier oder wie Wachs, das man positiv und negativ gestalten und formen kann. Und Jean-Jacques Rousseau hat den Begriff der Ursünde den der kindlichen Unschuld gegenübergesetzt. Völlig zu Recht. Die Kirche hat es allmählich begriffen, nicht alle allerdings. Es gibt auch ganz schlimme Dinge, die ich an der Stelle nicht verschweigen will, wie den Erziehungsratgeber, der mit Auflagen von hunderttausenden Exemplaren in einem bestimmten Land der Welt riesige Erfolge erzielt. Wenn es Zeit wird, die Rute anzuwenden, atmen Sie tief ein, entspannen Sie sich und beten Sie, Herr, lass das eine gute Lektion werden. Reißen Sie Ihr Kind dann nicht herum, erheben Sie Ihre Stimme nicht. Das Kind sollte die Rute an Ihrem ganzen ruhigen, überlegten und beherrschten Geist kommen sehen. Wenn Sie sich auf das Kind sitzen müssen, um es zu versohlen, dann zögern Sie nicht und halten Sie es so lange in dieser Stellung, bis es aufgegeben hat. Manchmal bei älteren Kindern, wenn die Schläge nicht kräftig genug sind, ist das Kind noch aufmüpfig. Wenn das der Fall ist, nehmen Sie sich Zeit zum Erklären und versohlen Sie dann weiter. Hören Sie mit Ihrer Disziplinierung nie auf, bevor das Kind sich ergeben hat. In Deutschland verkauft 4.000 Mal über Amazon in den Jahren 2008 bis 2010, bis die Süddeutsche Zeitung dahinter kam, dass es dieses Buch bei uns gibt, geschrieben von einem Pastoren-Ehepaar aus den USA, in Deutschland verbreitet von den evangelisch-freikirchlichen Gemeinden, nicht allen, aber vielen von ihnen, zu Hause bei den evangelischen Freikirchlern. Wir haben 45.000 Jugendliche in Deutschland gefragt, wie ihre Eltern mit ihnen umgehen. Wir haben die Religiosität der Eltern auch gefragt. Und dann kommt raus, nur für die evangelischen Freikirchler und mit Einschränkung bei den Muslimen gilt, je gläubiger die Eltern sind, umso mehr prügeln sie ihre Kinder. In den USA ist das aber bedrohlich. Bei uns sind es nur 1% der Bevölkerung, die so denken, die solchen Erziehungsratgebern folgen. Aber in den USA, in den Südstaaten bis zu 50-60% der Bevölkerung, die bei den evangelikalen Christen zu Hause sind, bei diesen Fundamentalisten, die das Christentum aus dem Alten Testament ableiten und nicht aus dem Neuen, die immer noch glauben, dass man Kinder prügeln muss, dass man dem Teufel aus dem Leibe prügeln muss bei Kindern. Das ist die feste Grundüberzeugung und sie nehmen zu. In Südamerika haben sie mehr Zuwachs als die katholische Kirche. Ich war gerade in der Ukraine, wo sich radikal in solchen autoritären Gesellschaften auf einmal der Glaube an diese Art von Religiosität verbreitet. Ich bin selber ein engagierter evangelischer Christ, bin entsetzt darüber, dass im Namen Gottes diese absolut rückständige, destruktive Kindererziehung gepredigt wird und mit Macht sich entfaltet. In den USA werden nur 15% der Kinder gewaltfrei erzogen. Die sind auf dem Niveau von uns in den 30er Jahren. 70% der amerikanischen Eltern vertreten die These, jedes Kind braucht ab und zu mal eine richtige Tracht Prügel. Und was kriegen sie dafür? Ein waffenstarrendes Volk, denn wir haben feststellen müssen, Kinder, die in der Kindheit Ohnmacht erfahren, brauchen später die Erfahrung von Macht zum Ausgleich für all die Ohnmacht, unter der sie bei ihren Eltern gelitten haben. Und Waffen verleihen Macht. Kinder, die stark verunsichert werden durch Prügel, haben ein angeschlagenes Selbstbewusstsein und auf alles Fremde reagieren Menschen mit einem schwachen Weltbewusstsein mit dem Gefühl von Bedrohung und so entwickelt sich Rassismus und Ablehnung. Je intensiver Kinder geschlagen werden, umso mehr sind sie Antisemiten und Rechtsradikale. Aber nicht nur das wird gefördert, die Todesstrafe wird massiv gefördert. Der Glaube an die Vernichtung des Bösen ist radikal in den Menschen, die das Böse so leidend als Kinder erfahren haben. Wer die Liebe erfährt, hat es nicht nötig und ist in dieser Hinsicht sehr vernunftgesteuert und nicht emotional gesteuert. Das alles, was ich Ihnen erzählt habe, ist das Leiden der Südstaaten in den USA. Tea Party ist eine Entwicklung aus diesem Wahnsinn, Erziehungswahnsinn. Die Amerikaner selber sind sehr begrenzt bei diesen Erkenntnissen, weil sie das nicht dürfen, was wir in der Forschung regelmäßig machen. Kinder in der Schule befragen, bist du in den letzten 4 Wochen oder in den letzten 12 Monaten von deinen Eltern geprügelt worden? Das geht in den USA nicht, ist gesetzlich, also rechtlich verboten, weil die Eltern prügeln dürfen. In allen Bundesstaaten, in 21 Bundesstaaten dürfen die Lehrer noch die Kinder prügeln, mit der Folge, dass 200.000 Kinder pro Jahr massiv geschlagen werden. Wundern Sie sich nicht über die amerikanische Politik. Sie ist eine Folge dieses Erziehungswahnsinns. Den haben wir hinter uns. Gott sei Dank. Oder Astrid Lindgren. Gott hier zu erwähnen, ist gefährlich, weil er oft so missbraucht wird. Im falschen Sinne. Also, die Zeitenwende kam dadurch. Die Neuproduktion von Gewalt in den Familien ist gestoppt. Und jetzt wird spannend. Wir konnten ja bei unserer großen Befragung von 45.000 auch fragen, hast du manchmal Selbstmordgedanken? Bist du schon mal so weit gegangen, dich zu informieren über Selbstmordmöglichkeiten? Von denen, die liebevoll und gewaltfrei erzogen worden sind, immerhin so 5-6%. Aber von denen, die geschlagen worden sind und wenig Liebe erfahren haben, das Sechsfache, 36%. Und die Gewalt, bei denen, die gewaltfrei und liebevoll erzogen worden sind, 2,1%. Aber bei den anderen 22, die viel Gewalt erfahren haben. Wir produzieren unsere Probleme. Und jetzt der entscheidende Punkt. Mädchen und Jungen haben all das unterschiedlich erfahren. Mädchen wurden früher von den Müttern weniger geliebt und von Müttern und Vätern deutlich mehr geschlagen. Warum? Ja, sie mussten das Gehorsam ja erstmal lernen, der ihnen abverlangt wird gegenüber den dominanten Männern. Das kommt ja nicht angeboren, dass man den Kopf neigt. Und das war früher aber verlangt von den Frauen. 1957 kam erst das Gesetz, dass Frauen ohne den Mann zu fragen, mit dem sie verheiratet sind, ein Konto eröffnen dürfen, einen Arbeitsvertrag unterschreiben dürfen. In der Schweiz kam das 77, in der Türkei 97. Die Dominanz der Männer war früher selbstverständlich. Und solange die Kerle Stammhalter waren, kriegten sie mehr Liebe und Zuwendung. Mir sagte kürzlich ein Handwerksmeister in einer Diskussionsveranstaltung, ehrlich gesagt, Herr Pfeiffer, ich bin so alt wie Sie, wenn ich zurückgucke in meine Kindheit, mir wurde doch Puderzucker in den Arsch geblasen, als ich als 4. Kind endlich heiß ersehnt kam nach 3 Schwestern. Endlich war die Familie gesichert, der Stammhalter war da. Die Mädchen kriegten schon auch noch eine anständige Ausbildung, aber ich wurde gefördert von vorn bis hinten. Vorbei ist diese Männerherrlichkeit. Heute ist es alles anders. Heute mussten wir 2011 feststellen, dass von den Jungen immerhin das massive Schlagen zurückgegangen ist von 14-8%, aber bei den Mädchen von 17-6%. Das heißt, jetzt werden sie weniger massiv geschlagen als die Jungen, früher deutlich mehr. Und die Liebe war früher die Jungen vorne, vor den Mädchen und heute bei den Müttern die Mädchen weit vor den Jungen, 78-68%. Und in den Schulen? Wir haben 10.000 Kinder gefragt, 10-Jährige. Sie möchten doch bitte mal Ihre Lehrer bewerten nach 3 Kriterien. Wärme, Note 1-6, spannender Unterricht 1-6 oder auch die Gerechtigkeit 1-6. Und was kommt raus? Die Jungen werden in allen Belangen benachteiligt. Sie kriegen weniger Wärme, weniger Gerechtigkeit aus ihrer Sicht. Spannender Unterricht war bei beiden gleich. Da gab es keine Bewertungsunterschiede, aber die 2 zentralen Kategorien, Zuwendung, Wärme, einerseits was einen aufbaut und Gerechtigkeit, Die Jungen beklagten sich über weniger Gerechtigkeit und spannenderweise auch durch die männlichen Klassenlehrer, von denen man glaubte, hätten wir doch mehr Männer an der Front in der Schule, dann würde es ja alles bestens gehen. Kompletter Quatsch. Wir haben die Schulnoten von 45.000 15-Jährigen überprüft. In Abhängigkeit vom Geschlecht des Lehrers, es kommt raus, die Deutschnote, die Mathe-Note, alles gleich, egal ob es Mann oder Frau ist. Nur bei der Sportnote der Mädchen, wenn es ein Mann war, hatten sie deutlich schlechtere Noten. Aber das war die falsche Richtung. Keine Benachteiligung der Jungen irgendwie durch das Geschlecht des Lehrers. Das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass die Selbstverständlichkeit, die Stammhalter müssen gefördert werden, weg ist. Und seitdem das gebrochen ist, seitdem Mädchen gleichrangig vom Status her behandelt werden, kriegen sie mehr Zuwendung und sind die Privilegierten. In den Kinderkrippen hat man es gemessen durch Kameras, die mit Einwilligung der Erzieherinnen die ganze Zeit gelaufen sind während der Arbeit. Und was sieht man dann? Die kleinen Mädchen werden, wenn sie weinen, eher auf den Arm genommen. Und dann, wenn sie auf den Arm genommen werden, mit Gesicht zur Erzieherin und betütelt und bezettelt und ganz toll und bald getröstet und dann wieder runter. Und die Jungen oft nur zur halben Höhe mit Gesicht nach draußen, ein bisschen aufnehmen schon, aber nicht dieselbe emotionale starke Zuwendung. Und es ist denen nicht bewusst. Die Mütter, wohlgemerkt, die Mütter von 1- bis 2-Jährigen, singen den Mädchen mehr vor. Ist ihnen nicht bewusst, aber es ist so. Wir haben eine durchgehende emotionale Benachteiligung der Jungen, was Zuwendung angeht, und eine Benachteiligung in der Gerechtigkeit. Das verunsichert stark. Die Jungen sind die Verlierer der Entwicklung. Wir haben lange Mädchenförderung aus guten Gründen betrieben, aber jetzt sind wir in einer Situation, wo wir es uns gar nicht leisten können, so weiterzumachen, dass die Jungen in der Verliererecke sitzen. Damit bin ich beim letzten Punkt. Was ist zu tun? Darüber können wir dann anschließend auch noch mehr diskutieren. Ich will Ihnen nur ein paar kleine Hinweise geben, was geschehen müsste. Es gibt ja aus dem Ausland spannende Erziehungserfahrungen. Ich habe Regionen besucht in der Welt, in denen Jungen und Mädchen gleich gut sind in der Schule. Woher kommt denn das? Unser eigener Sohn hat an einer solchen Schule partizipieren dürfen. Was war da geboten in Neuseeland? Als Beispiel, eine Schule, die nachmittags ein Programm hat mit einem Inhalt, Lust auf Leben wecken. 16 verschiedene Sportangebote, alles, was man sich so wünscht, war geboten, unterschiedlich im Sommer und Winter. Theaterspielen, Musikinstrument kostenlos lernen, aber auch an ganz andere Dinge, die einem Spaß machen, tanzen und sonst was alles. Und wie organisieren Sie das bitte, frage ich den Schuldirektor, weil mich diese Schule angezogen hat wie ein Magnet. Ich wollte das begreifen, warum unser Sohn so von der Rolle ist vor Begeisterung über eine Schule. Und er sagt mir, naja, wir holen das Potenzial aus den Lehrern raus, das sie in sich tragen. Jeder Lehrer hat bei uns 26 Stunden, ist bei Ihnen wahrscheinlich ähnlich pro Woche. Aber der Unterschied ist, bei uns hat jeder seine Kernfächer nur 20 Stunden und 6 Stunden ist er gefordert, sich als Mensch einzubringen mit seinem jeweiligen Hobby. Also der Mathelehrer unseres Sohnes hat 6 Stunden in der Woche Rugby unterrichtet, sein Hobby. Er war mal B-Nationalspieler, ein Held der Schule. Die Biolehrerin unseres Sohnes brachte 60 Schüler auf die Bühne mit Lord of the Dance, diesem Power-Tanz aus Irland. Ein Physiklehrer unterrichtete Gitarre. Unser Sohn hatte eine neue Leidenschaft, Gitarre spielen, bei ihm gelernt. Ein anderer Mathelehrer brachte ihm Volleyball bei einem 1,96 großen, wunderbar, er hat seinen Sport gefunden. Als er dorthin ging nach Neuseeland, pro Tag 2,5 Stunden Computerspielen, am Wochenende auch 4 bis 5 Stunden. Als er wiederkam, keine Minute mehr, weil ihn 2 Leidenschaften völlig in Anspruch genommen haben, neben seinem schulischen, Gitarre und Volleyball. Die Lehrer aus ihrem Korsett befreien, was manchmal auch Frustration auslösen kann, Burnout und so weiter, und ihnen die Chance geben, dass sie sich ganz anders einbringen können, ist für beide Seiten eine Wohltat und schafft eine Schule, die bunt und spannend wird. Eine Nacht wurde es ein bisschen verwirrend. Mitten in der Nacht hat er sonst nicht so getan, hat er schon im Kopf gehabt, dass wir 12 Stunden Zeitunterschied haben, ruft er an und sprudelt nur so am Telefon. Ich habe gar nicht gewagt, ihn zu unterbrechen und zu sagen, Junge, du hast die Zeit irgendwie durcheinander gebracht. Er sagte, Christian, in diesem Land kriegt man richtig Lust, Babys in die Welt zu setzen. Um Gottes Willen, dachte ich. Jetzt Naja, wir hatten ihm doch vorher erzählt mit Verhüterli und so, alles verspätet und so. Ah, nein, 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 da hast du mich missverstanden, an meiner stummen Reaktion ahnte er schon. Das ist ganz anders. Wir haben 2 Stunden, muss jeder mitmachen, egal was, sonst totale Freiheit, was er in den Freiräumen der Schule macht, aber das ist Pflicht, Life Skill Training. Und das fängt damit an, dass eine dickbäuchige Frau, hochschwanger, uns in der Schule besucht und in unserem Kurs erzählt, was Schwangerschaft so ist. Eine Kinderärztin, die zum ersten Mal schwanger geworden war. Und das war schon mitreißend, was sie uns da alles berichtet hat, wie man gesunde Schwangerschaft organisiert, wie wichtig alle möglichen Dinge, psychische Aspekte, kein Stress und so weiter und Ernährung und Bewegung und so sind. Aber das Tolle war diesmal heute. Sie kam nämlich mit ihrem neugeborenen Baby auf dem Arm und die Doppelstunde hieß Stillen. Und das Kind hat am Anfang geschlafen, dann wurde es wach und begehrte Muttermilch und kriegte sie. Und es war so still, dass man das Schmatzen des Kindes hörte. Und danach hat sie, als das Kind wieder eingeschlafen war, erzählt, was für ein unglaubliches Glück es sei, als 35-Jährige, die sie schon war, endlich doch noch ein Kind zu kriegen. Und dass das neben aller Freude ihres tollen Berufes eine solche umwerfende Erfahrung sei. Sie hat diese Lust auf Kinderkriegerei in die Köpfe und Herzen der Kinder transplantiert. Er sagte, er besteht plötzlich, warum in Neuseeland 2,1 Kinder pro Frau sind und bei uns nur 1,3, weil die Schule begriffen hat. Sie müssen emotional die Kinder erwischen und abholen und ihnen begreiflich machen, dass bei allem Stress, den man mit Kindern hat und Kosten und sonst was allem, dass die Urfreude die zentrale Rolle sein muss. Und dann ging das so weiter. Sie haben ein halbes Jahr Elternkunde bekommen. Wunderbar gemacht. Und der letzte Teil dieses Teils vom Life Skill Training, danach kamen ganz andere Sachen, war, dass ein Mediator kam und ihnen sagte, und es geht nicht immer liebevoll bis zum Ende. Es gibt auch mal Stress und Streit und Untreue und sonst was alles. Wenn das passiert, sind wir Mediatoren gefragt, dass es nicht zulasten der Kinder geht, sondern dass man liebevoll gegenüber den Kindern bleibt und sich nicht destruktiv auseinanderdividiert. Und das vermitteln wir. Das heißt, Scheidung muss nicht super Stress für die Kinder werden. Es kann auch konstruktiv gut im Einvernehmen der Eltern gelöst werden. Und das bringen wir euch heute auch bei, wie das dann gilt. Alles haben sie beigebracht bekommen. Wenn Schule so ist, dann ist ein Bollwerk da. Denn Kinder, die eine Leidenschaft für irgendwas entwickeln, sind schutzgeimpft. Aber es kommt noch was hinzu. Die Vaterliebe ist das Entscheidende und da haben wir ein Defizit. Damit höre ich erstmal auf. Ich könnte jetzt noch eine halbe Stunde weiterreden, aber es geht nicht. Sie sollen zu Worte kommen. Also, mein letzter Punkt ist die Vaterliebe. Wir mussten nämlich feststellen, dass diese radikal anders ist als die Mutterliebe. Auch sie hat sich ein bisschen erhöht gegenüber den Söhnen. Früher waren es mickrige 25% der von uns Befragten, die sagten, sie hätten einen richtig liebevollen Vater, der sie, so oft es ging, in den Arm genommen hat, der sie gelobt hat, wenn was zu loben gab und der, wenn sie geweint haben, nicht gesagt hat, hör doch auf, Junge, mit dem Heulen, bist doch keine Memme oder Heulsuse. Nun reiß dich zusammen, Indianer kennt keinen Schmerz und all diese blöden Coolsprüche, die Männer so drauf haben, wenn Söhne weinen. Nein, diese Väter haben den Sohn getröstet. Und das sind ganze 25% 1992 gewesen, inzwischen mickrige 32,8%. 2/3 der Väter sind immer noch gepanzert in ihrem Gefängnis von Macho- und Männlichkeitsattitüden. Schaffen es nicht, dem Sohn die Liebe entgegenzubringen, die er dringend braucht. Denn eines wissen wir, wir haben das Selbstwertgefühl der Mädchen und Jungen gemessen. Und das Spannende ist, Vaterliebe macht den großen Unterschied bei den Söhnen. Die Nichtgeliebten sind hochzufrieden mit ihrem Leben, nur zu 32%, die Hochgeliebten aber zu 53%. Und Lebenszufriedenheit schafft Selbstvertrauen, schafft Wagemut, schafft die Bereitschaft, sich auf Risiken einzulassen, Herausforderungen anzunehmen. Wer aber verunsichert ist, weil der Vater einen nicht liebt, schimpft oder gar nicht existent ist, wer die Identifikation des Vaters nicht als Möglichkeit angeboten bekommt, die Identifikation mit dem Vater, der hat ein Loch in der Seele. Das ist schwer zu füllen. Durch Ersatzväter manchmal, den neuen Partner der Mutter vielleicht. Manchmal geht es gut. Aber das Entscheidende ist, dass der eigene Vater so ist, dass man auf ihn stolz ist, dass man sich mit ihm emotional stark verbunden fühlt, dass man, wenn man Schwierigkeiten hat, weiß, mit dem kann ich reden und der liebt mich und der steht immer an meiner Seite. Dieses Gefühl haben 2/3 der Söhne nicht. Da liegt das große Entwicklungspotenzial, wo wir mit Aufklärung arbeiten müssen. Da müssen wir dran arbeiten. Die Schulen verändern in Richtung Lust auf Leben wecken. Ganztagsschulen sind da unverzichtbar, sonst klappt es gar nicht. Und eine große Aufklärungskampagne, mehr Liebe für die Söhne. Und das allerletzte, was ich Ihnen dazu vorlese, ist ein Text. Kinder werden so lange als, heißt du bist ein Riese, Max. Kinder werden als Riesen geboren, doch mit jedem Tag, der dann erwacht, geht ein Stück von ihrer Kraft verloren. Tun wir etwas, das sie kleiner macht? Kinder versetzen so lange Berge, bis der Teufelskreis beginnt, bis sie wie wir erwachsene Zwerge endlich so klein wie wir Großen sind. Aber du bist ein Riese, Max. Sollst immer einer sein. Großes Herz und großer Mut und nur zur Tarnung nach außen klein. Freiheit ist für dich durch nichts ersetzbar. Widerspruch ist dein kostbarstes Gut. Liebe macht dich unverletzbar wie ein Bart im Drachenblut. Reinhard May. Vielen Dank.